Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Jetzt geht es weiter mit unserer Rubrik, die Sie wahrscheinlich schon vermissen oder erwarten hier bei uns immer am Dienstag, Architektur und Design. Es geht um eine geometrische Form, die jetzt vor unserer Autorin Rebecca Endler zu viel Zeit zu Hause verbringt. Überall ist nämlich die Spirale.
Wanda, wo sind wir hier?
Im Treppenhaus.
Und was ist hier im Treppenhaus?
Ein Museum.
In Corona-Zeiten haben die Nachbarn mit meinem Kind im Treppenhaus ein Museum gebaut. Hier werden Vulkane erklärt, moderne, abstrakte Kinderkunst hängt an den Wänden, aber auch Ausstellungsstücke aus der Natur.
Was sehen wir hier?
Ein Fossil.
Beschreib mal.
Das ist eine versteinerte Schnecke aus hunderte von Jahren.
Und welche Form hat die?
Also sieht so aus wie eine Hundekacke in Büchern. So geringelt.
Hundekacke in Büchern. Im echten Leben weniger. Aber das Emoji für Scheiße, Schneckenhäuser, Fossilien, einige der Muscheln hier im Treppenhausmuseum. Ja, sogar das Treppenhaus selbst.
Weißt du, dass man diese Form hier, nennt man eine Spirale.
Ah!
Spiralen sind überall. In uns, die Doppelhelix der DNA. In unserem Zuhause, das ablaufende Wasser in Klo und Waschbecken. In Flora und Fauna, der Schwanz des Chamäleons, das Horn des Narwals. Aber auch die Art und Weise, wie Blütenblätter in jeder einzelnen Blume angeordnet sind. Spiralförmig. Im Wetter, wie Wind oder Wasserhosen, Tornados. Spiralen. Und selbst im Weltall, Galaxien, wie die Milchstraße sind. Spiralen. Albrecht Dürer beobachtete 1525 in seiner Unterweisung der Messung eine Dominanz der Spirale in der Natur. Und als Goethe etwa 300 Jahre später von seiner Spiraltendenz in der Vegetation schrieb, da war die Spirale schon längst Gegenstand der Forschung. Die Erkenntnisse von Mathematikern wie Leonardo Fibonacci, der die Ordnung der Natur mit Mathe verstehen wollte, wurden wieder modern. Und damit auch die goldene Spirale bzw. der goldene Schnitt. In der Architektur hingegen, da hat sich das Thema hierzulande durch den Turmbau zu Babel im Alten Testament lange schwer getan. Der Turmbau zu Babel, Sinnbild für den Hoch- und Übermut der Menschen, wurde seit dem Mittelalter als Spirale dargestellt. Manchmal sogar verkehrt herum, also unten schmal und oben breit. Deswegen galten Spiralbauten hierzulande zumindest lange als blasphemisch. Außerdem sind benutzbare Spiralgebäude gar nicht so einfach zu bauen. Eine Erfahrung, die auch der amerikanische Star-Architekt Frank Lloyd Wright gemacht hat, als er in den 1950er Jahren das Guggenheim-Museum in New York bauen ließ. Wright gilt als der Begründer der Organic Architecture. Das Museum sollte als lebendiger Organismus verstanden werden. Es ist eine riesige grau-weiße Spirale, die man am besten von oben nach unten besuchen soll. Praktisch und weniger anstrengend, denn dann geht es immer leicht bergab. Bloß, wie hängt man da Bilder auf? Parallel zum Neigungswinkel oder dann doch parallel zum Horizont? Auch beim Bau mussten einige Abstriche gemacht werden. Denn einige von Wrights Ideen zur Statik des Gebäudes ließen sich in der Praxis einfach nicht umsetzen. Weltkulturerbe ist es trotzdem. Heute können Computer diese ganzen komplizierten Rechenaufgaben übernehmen, die so ein architektonischer Spiralbau von Menschenhand erfordert. Wie zum Beispiel bei der gläsernen Kuppel des Reichstags mit ihren langen, spiralförmigen Fluren, die der Architekt Norman Foster gebaut hat. Komplex und ziemlich teuer. Das Gegenteil von der Natur also, denn da existiert der Spiralbau wegen des Prinzips der Parsimonie, dem Sparsamkeitsprinzip, wonach sich alles so bewegt bzw. so wächst, dass es möglichst einfach und ökonomisch ist. Ganz so wie ein Treppenhaus. Die einfachste, platz- und energiesparendste Möglichkeit, von einem Stockwerk ins nächste zu kommen.
So, Interview fertig.
Interview fertig. Vielen Dank.